zusammen. Lucy und ich sind wieder da. Der ein oder andere hat vielleicht mitbekommen, dass man jetzt länger nichts von uns gehört hat. Uns gibt es aber noch. Wir hatten auch auf Instagram gesagt, dass wir halt gerade eine kleine Pause machen, aufgrund von eben beruflichen und auch persönlichen Situationen. Und wir hatten das relativ spontan entschieden, beziehungsweise wir haben halt einfach gemerkt, dass es nicht mehr geht, so dass wir das jetzt nicht in der letzten Folge, die dann veröffentlicht wurde, allen quasi mitteilen konnten. Ich hoffe, dass uns trotzdem jetzt noch ein paar Leute zuhören und uns vielleicht auch weiterempfehlen. Aber ich würde sagen, Lucy und ich haben wieder Energie getankt und sind wieder für euch da. Oder Lucy, wie geht's dir?
Ja, mir geht's auf jeden Fall gut. Mhm. Und ich würde auf jeden Fall sagen, dass jetzt halt auch einfach mehr die Zeit und auch mehr der Kopf für neue Folgen da sind.
Ja. Mhm. Genau, weil wir hatten halt auch gesagt, wir möchten nicht einfach nur Folgen produzieren, um Folgen zu produzieren, sondern wir möchten halt schon auch das vernünftig machen, also haben einen qualitativen Anspruch, der dann einfach darunter gelitten hätte, wenn wir das jetzt halt noch so durchgezogen hätten, beziehungsweise wäre es halt wirklich zeitlich nicht möglich gewesen. Und ja, in der Zwischenzeit habe ich meine Masterarbeit geschrieben und auch schon abgegeben. Allerdings habe ich noch keine Note bekommen, also ich weiß noch nicht, ob ich bestanden habe oder nicht. Gehen wir mal aber alle davon aus, dass ich bestanden habe. Und dann darf ich mich ab September spätestens offiziell Psychologin nennen.
Ja, und dann ist das hier der Podcast mit der Psychologin und der Krankenpflegerin.
Ja.
Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Dr. Jekyll und Mrs. Hyde, Geschichten aus der Psychiatrie. Mein Name ist Lucy.
Mein Name ist Annika.
Und wir machen hier diesen Podcast über psychische Störungsbilder. In jeder Folge behandeln wir immer ein Störungsbild. Und in dieser Folge ist es mal was anderes. Und zwar, wie ihr schon im Titel lesen konntet, ist es die Wochenbettdepression. Und falls ihr das erste Mal reinhört in dieser Folge, in unseren Folgen steigen wir immer zu Beginn immer mit einem Fallbeispiel ein, damit jeder mal so eine grobe Übersicht bekommt, um was wir überhaupt sprechen. Dann erklären wir euch die ICD-10-Kriterien, um halt diese Diagnose stellen zu können, was muss dafür erfüllt sein, gehen auf Therapiemöglichkeiten ein und in unserem Talk reden wir über Erfahrungen aus unserem Berufsalltag mit dem entsprechenden Störungsbild. Und heute hat Annika das Fallbeispiel mitgebracht und deshalb übergebe ich jetzt direkt wieder an sie zurück.
Ja, vielen Dank. Ich muss sagen, dass ich in Vorbereitung für das Fallbeispiel mir verschiedene Erfahrungsberichte durchgelesen habe in so einem Elternforum und daraus dann eben mein Fallbeispiel konzipiert habe. Hannah ist 30 Jahre alt und schon ganz aufgeregt wegen der bevorstehenden Geburt. Heute Nacht ist ihre Fruchtblase geplatzt und ihr Ehemann Lars lief ganz aufgeregt durch ihre Wohnung und suchte ihre Kliniktasche. Hannah und Lars freuten sich auf ihr Kind. Gabriel wird er heißen. Für Hannah war die Schwangerschaft so angenehm, wie eine Schwangerschaft eben sein kann. Natürlich hat sie geschwollene Beine und Füße, die sie durch den Bauch gar nicht mehr sehen kann. Sie schläft kaum und litt unter extremen Rückenschmerzen. Aber das Allerwichtigste ist, Gabriel hat sich ganz hervorragend entwickelt. Keine Komplikationen, alles normal. Auf dem Weg ins Krankenhaus spielen ihre Emotionen verrückt. Hannah freut sich, sie ist aufgeregt, sie hat aber auch Ängste. Wie schmerzhaft wird es wirklich werden? Wie wird der Moment sein, in dem ich Gabriel das erste Mal sehe? Werde ich eine gute Mutter sein? Im Krankenhaus angekommen geht eigentlich alles ganz schnell. Gabriel kommt gesund zur Welt. Hannah und Lars könnten gar nicht glücklicher sein. Alles scheint perfekt. Abgesehen von den Geburtsverletzungen und dem Schlafmangel. 4 Wochen nach der Entlassung verändert sich Hannah und Hannas Empfinden. Lars ging wieder arbeiten und sie war allein zu Hause mit Gabriel. Sie hatte Angst. Sie hatte Angst vor dem Alleinsein, Angst, wenn Gabriel schreit, Angst, eine schlechte Mutter zu sein. Ihr Tag war bestimmt von Weinen, Kraftlosigkeit und Angst. Auch Angst vor ihr selbst. Hannah konnte nicht einordnen, was mit ihr passierte. Gabriel war doch ein absolutes Wunschkind und jetzt erlebte sie ihn als Störenfried. Als Grund für ihr Unglücklichsein, zur ewigen Verpflichtung, zum Verursacher ihrer Abhängigkeit. Denn so gut das Stillen auch klappte, so war sie dadurch unersetzlich. Hannah wollte ihr Baby nicht mehr. Sie dachte immer nur, er überfordert mich nur. Sie wollte ihn weg von sich haben. Für Hannah waren diese Gefühle sehr schlimm. In den schlechten Zeiten schlief sie nachts kaum, träumte von der Geburt, hatte Todesangst, bekam Albträume und erbrach regelmäßig. Sie hatte Panikattacken und Selbstmordgedanken. Aber Hannah vernachlässigte Gabriel nicht, kümmerte sich immer um ihn. Sie stillte, sie badete, sie wickelte, sie sprach mit ihm und nahm ihn in den Arm, auch wenn es sich für sie wie ein Kampf anfühlte. Sie hatte einfach weitergemacht, sich gezwungen, das absolut Notwendige zu tun. Ihr war nur wichtig, dass sie ihn stillen kann, damit sie wenigstens den Sinn des Nahrungsgebens erfüllte. Ehrlich gesagt hätte Gabriel jedes x-beliebige Kind sein können. Sie hatte einfach irgendwie funktioniert. Jede kleine Aufgabe war zur Qual und bedurfte einer Selbstüberwindung. Alles war belastend und bedrohlich. Hannah dachte, sie habe sich selbst verloren. Ihre Werte wurden verdrängt, lösten sich regelrecht auf. Hannah suchte den Fehler bei sich. Auch einige Zeit später veränderte sich Hannas Empfinden nicht. Hannah wurde wütend auf Gabriel, wegen Kleinigkeiten, weil er weinte, den Brei nicht essen wollte oder Sachen runterschmiss. Sie ist regelrecht explodiert. Manchmal musste sie aus dem Zimmer raus, schrie ins Kissen, weil sie so wütend auf ihn war und Gewaltfantasien hatte. Sie hätte ihn aus dem Fenster schmeißen oder an die Wand schlagen können. Sie war so erschrocken von sich selbst. Sie dachte, sie tut dem Kind noch irgendwas an. Aber sie konnte und wollte Gabriel nicht abgeben. Lars war fassungslos und ohnmächtig. Er sah, wie Hannah litt. Er versuchte, ihr so viel wie möglich an Arbeit abzunehmen, aber er musste auch arbeiten, um das Geld zu verdienen, damit das Familienleben auch finanziert werden kann. War Lars da, besserte sich Hannas Zustand. Wenn er wieder zur Arbeit musste, überrollten die Ängste die junge Frau. Das war so schlimm, dass sie irgendwann das Bett gar nicht mehr verlassen konnte. Ihr Tag war bestimmt von Schlafen, Kotzen und Heulen. Da wurde ihr klar, dass mit ihr etwas nicht stimmt, dass das kein Babyblues ist. Wenn Hannah laut aussprach, wie sie sich fühlte, wurde sie von Familie und Freunden zurechtgewiesen. Sie könne doch froh sein, dass es ihr und ihrem Kind gut gehe. Ein Hebammenwechsel verschaffte Hannah und Lars Aufschluss. Ob sie schon mal von einer Wochenbettdepression gehört habe? Hannah war baff. Das war also das Wort, der Begriff, die Diagnose und die Erklärung, die den Stein ins Rollen brachte. Niemand hatte ihr damals davon erzählt, dass es so etwas wie eine Wochenbettdepression geben kann. Die junge Familie entschied sich für eine stationäre Behandlung.
Ich finde, das war wirklich ein sehr gutes Fallbeispiel, in dem man wirklich heraushören konnte, was bei der betroffenen Person vor sich geht. Und Hannah hat ja jetzt im Prinzip das bekommen, wonach sie ja so unterbewusst auch gesucht hatte, was war mit ihr los. Und die Wochenbettdepression ist auch als postnatale Depression bekannt und ist eine Form der Depression, die halt bei Frauen nach der Geburt eines Kindes auftritt. Das ist auch eine anerkannte psychische Erkrankung und Betroffene haben halt auch Symptome wie Niedergeschlagenheit, Erschöpfung, Angstzustände, Traurigkeit, Reizbarkeit, Schlafstörungen, Appetitveränderungen und auch Verlust des Interesses an den alltäglichen Aktivitäten, wie auch bei der in Anführungsstrichen normalen Depression, wie wir sie auch schon kennen. Die genauen Ursachen dazu sind derzeit nicht vollständig geklärt, aber es wird angenommen, dass zur Entstehung eine Kombination aus biologischen, hormonellen, psychologischen und halt auch sozialen Faktoren besteht. Und im ICD-10 wird die Wochenbettdepression mit der F53 kodiert und fällt damit in den Abschnitt psychische oder Verhaltensstörungen im Wochenbett, wo halt psychische Störungen klassifiziert werden, die innerhalb von 6 Wochen nach der Entbindung auftreten. Dabei handelt es sich jedoch um eine sogenannte Restkategorie im ICD-10, heißt also, dass wir keine konkreten ICD-10-Kriterien für die Wochenbettdepression haben. Wir können aber festhalten, dass die Symptome halt innerhalb von 6 Wochen nach der Geburt auftreten müssten. Meist ist es so, dass die betroffene Person dann eine depressive Episode oder eine rezidivierende depressive Störung diagnostiziert bekommt. Und ja, die Person kann dann genau dieselben Symptome wie bei einer in Anführungsstrichen richtigen Depression aufzeigen. Entscheidender Unterschied ist aber halt der, dass die Symptome erst nach der Geburt des Kindes aufgetreten sind und die vorher halt nicht vorhanden waren. Und ja, an der Stelle nochmal kurz zur Verdeutlichung und falls das unklar sein sollte, eine Wochenbettdepression verschwindet in der Regel nicht wieder von alleine. Also jetzt mal angenommen, eine Frau gebärt ein Kind, hat dann wie im Fallbeispiel Symptome, die verschwinden dann nicht einfach so, wie sie eventuell wieder aufgetaucht sind. Kann sein, ist aber eher selten. Und wenn man so möchte, kann man die Entbindung auch als einen auslösenden Faktor sehen, die eine Depression auslöst. Ursachen sind dazu bisher nicht geklärt. Aufgrund dessen müssen Betroffene zur Behandlung beispielsweise auch Antidepressiva einnehmen. Aber zum Thema Depression im Allgemeinen gibt es bereits eine eigene Folge. Und zwar ist das unsere allererste. Aber auch zum Ende nochmal dazu gesagt, die Prognose der Wochenbettdepression ist aber eine gute. In der Regel erholen sich die Betroffenen tatsächlich auch vollständig.
Ja, und vielleicht fragen sich jetzt manche von euch so, Wochenbettdepression, ist denn das gleiche wie der Baby Blues, von dem man schon mal so ein bisschen gehört hat? Oder ich habe auch den Begriff Heultage gefunden, den finde ich aber persönlich jetzt nicht so schön. Und nein, die Wochenbettdepression oder auch postnatale oder postpartale Depression ist nicht mit dem Baby Blues gleichzusetzen. Zwar ist der Baby Blues auch eine depressive Verstimmung, aber diese depressive Verstimmung beschränkt sich auf 3 bis maximal 5 Tage nach der Geburt und bessert sich meist innerhalb von Stunden oder wenigen Tagen, während eben eine Wochenbettdepression sehr viel länger anhält und ja auch erst sehr viel später auftritt. Und der Baby Blues betrifft tatsächlich 50-80% der Mütter. Also es ist quasi ganz normal, dass eine Mutter sich nach der Geburt depressiv verstimmt fühlt. Also ich meine, kann man ja auch vielleicht nachvollziehen, ne? Also so eine Antriebsschwierigkeit oder auch erstmal so ein Interessenverlust kann man vielleicht ja auch nachvollziehen. Und die Wochenbettdepression ist halt sehr viel weniger häufig, aber dazu kommen wir gleich noch. Und beim Babyblues ist es so, dass die Stimmungsschwankungen sich häufig auf eine Ängstlichkeit beziehen und dass das eben mit der Verantwortung von einer Mutterschaft auch einhergeht. Also häufig haben die Mütter, die vor allem einen Babyblues haben, diese Furcht quasi der Verantwortung der Mutterschaft nicht gewachsen zu sein und weinen beispielsweise deswegen auch häufig. Und in den meisten Fällen geht dann diese depressive Verstimmung aber ohne Behandlung wieder weg. Das ist nämlich auch ein Unterschied zur Wochenbettdepression. Das hat Lucy ja eben erzählt, dass die nämlich meistens nicht ohne Behandlung wieder weggeht. Und spontanes Weinen oder Traurigkeit sind Anzeichen einer Depression, müssen es aber nicht sein, das ist nochmal ganz wichtig zu sagen. Also es ist wirklich so eine depressive Verstimmung nach der Geburt ist erstmal normal. Das haben bis zu 80% der Mütter, aber das hält dann nur wenige Stunden oder nur wenige Tage an und dann ist das auch wieder vorbei.
Und neben der Wochenbettdepression und auch dem Babyblues gibt es noch etwas anderes. Und zwar gibt es noch die sogenannte Wochenbettpsychose. Und hierbei erleiden Betroffene dann keine depressiven Symptome, sondern leiden unter einer psychotischen Symptomatik. Normalerweise treten diese Symptome innerhalb der ersten 2 Wochen nach der Entbindung auf, können aber auch bis zu 12 Wochen danach noch auftreten. Und dazu zählen folgende Symptome. Das sind einmal klar Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Verwirrung und Desorientierung, starke Stimmungsschwankungen im Sinne von wirklich extremer Euphorie oder auch tiefste Verzweiflung und auch Schlafstörungen. Und bei der Wochenbettpsychose sollte sofort gehandelt werden und es sollte auch eine stationäre Behandlung stattfinden. Denn wie auch bei der Wochenbettdepression geht die Wochenbettpsychose ohne Behandlung in der Regel von alleine nicht wieder weg. Auch hier sind die Ursachen halt nicht wirklich klar und vermutet wird aber, dass dieselben Faktoren wie auch bei der Wochenbettdepression eine Rolle spielen Und generell geht man davon aus, dass Betroffene ohnehin schon eine genetische Disposition hatten oder sogar bereits eine psychiatrische Diagnose oder Vorerkrankung hatten und die Entbindung aus derzeit noch unbekannten Gründen eben zu diesem Ausbruch einer Depression oder auch Psychose führt. Ja, und da stelle ich mir ehrlich gesagt wirklich schlimm vor. Du entbindest, bist jetzt eigentlich frisch gewordene Mama und dann entwickelst du eine Psychose und dann der Vater, der ist ja auch total überfordert, hat er auch, ist dann vielleicht auch zum ersten Mal Vater, macht das alles das erste Mal mit und die geliebte Frau ist dann in einem Krankenhaus wegen der Psychose. Das ist, also stelle ich mir total schlimm vor.
Ja, genau. Also was Lucy gerade gesagt hat, da bin ich dann auch gleich gespannt auf unseren Talk. Aber ich stelle mir halt so aus der Perspektive des Mannes oder Partner, Partnerin das Ganze auch einfach furchtbar schwierig vor. Also so erdrückend, weil vielleicht ist es nicht nur gerade das erste Mal, dass derjenige gerade Vater geworden ist, sondern auch das erste Mal, dass er seine Freundin, Frau einfach ja psychotisch erlebt. Also manche haben das ja schon vorher und wenn die dann halt zum Beispiel die Medikamente absetzen, dann werden sie halt häufig wieder psychotisch. Aber manche haben das dann halt auch zum ersten Mal und dann stehst du da als frisch gebackener Papa und deine Frau ist psychotisch, du hast ein Neugeborenes und ich glaube, du weißt aber nicht mehr, wo hinten und vorne ist dann. Aber dazu gleich mehr in unserem Talk. Kommen wir erstmal zu der Epidemiologie, also quasi Fakten zu der Erkrankung. Und leider gibt es dazu gar nicht so viel, was ich finden konnte. Also erster Fakt, es tritt natürlich nach einer Entbindung auf. Zweiter Fakt, es betrifft 10-20% der Mütter, seltener auch Väter. Und nochmal zur Einordnung. Jedoch ist es halt so, dass auch unabhängig von einer Geburt ungefähr 9% der erwachsenen Frauen und ca. 4% der erwachsenen Männer von einer depressiven Störung betroffen sind. Frauen haben allerdings nach der Geburt ein deutlich höheres Risiko zu erkranken. Und quasi alle Mütter kurz nach der Entbindung, da betrifft das 0,1-0,3% dieser Mütter, die gerade entbunden haben, dass sie an einer postpartalen Depression erkranken. Bei einer Wochenbettpsychose habe ich tatsächlich keine konkreten Zahlen gefunden. Also das hat so stark variiert von nicht mal 0,1% bis 5%. Deswegen kann ich da keine verlässlichen Zahlen irgendwie berichten. Das heißt, es ist zwar etwas, was auftritt, aber im Vergleich zu einer in Anführungsstrichen normalen Depression ist es gar nicht so viel häufiger. Aber das Risiko ist eben höher. Genau, das war es eigentlich auch schon zur Epidemiologie. Mehr dazu gibt es leider nicht. Ich hatte geschaut, ob es irgendwelche Risikofaktoren gibt, aber das sind eigentlich auch die allgemeinen Risikofaktoren, die es halt generell für eine Depression gibt. Das heißt, zum Beispiel hatten wir in der Folge 1 das Verstärker-Verlustmodell besprochen und auch hier gilt das Gleiche, also Verstärker, das heißt positive Ereignisse, die man im Leben hat, die fallen quasi weg. Und wenn es in der Schwangerschaft so ist, dass man beispielsweise seinen Job verliert, dass einem die Wohnung gekündigt wird, dass jemand aus dem Bekanntenkreis oder vor allem Bezugspersonen versterben oder der Partner, Partnerin sich trennt, dann sind das oder können das Risikofaktoren dafür sein, dass man wohl im Anschluss auch eine postpartale Depression entwickelt. Aber auch das ist nicht gesichert.
Ist schon ein sehr interessantes Krankheitsbild. Und Annika hatte ja gerade schon kurz angeschnitten, dass wir im Talk ja nochmal näher darauf eingehen. Und zwar, Annika hat gesagt, sie ist sehr gespannt. Vor allem bin ich aber gespannt, weil ich weiß, dass Annika schon mit Wochenbettdepression und auch Psychose zu tun hatte. Wir hatten auch schon mal darüber geredet und jetzt können wir unseren Zuhörern auch mal davon erzählen. Ich persönlich hatte tatsächlich keine Erfahrung mit dem Krankheitsbild. Also, was heißt leider, um Gottes Willen, ne? Das wünsche ich niemanden. Es ist einfach nur, ich glaube, ich nenne es mal Berufskrankheit. Das ist halt einfach für einen selber interessant, das zu sehen und damit auch zu arbeiten und damit auch umzugehen irgendwie. Aber wünsche ich natürlich keine Menschen auf dieser Welt, um Gottes Willen. Aber Annika, Erzähl mal, du hast schon Erfahrungen gemacht.
Genau. Also auf jeden Fall mit der postpartalen Psychose. Das war sogar auch schon im FSJ. Und mir fällt irgendwie gerade auf, immer wenn wir uns austauschen, sage ich so, ja, das habe ich schon im FSJ erlebt. Und es ist einfach auch so, ich habe im FSJ einfach schon, also ich würde sagen, die prägendsten Erfahrungen gemacht. Genau, und so war es halt auch hier. Die Patientin habe ich dann tatsächlich auch noch mal, als ich dann jetzt examiniert war, auch noch mal wieder nach Geburt kennengelernt. Also ich habe es jetzt schon zweimal postpartal psychotisch gesehen. Und beim ersten Mal war es so, dass das das erste Kind war, was sie geboren hatte. Und man muss sagen, dass bei dieser Frau, dass sie schon vorher auch eine Schizophrenie hatte, also eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert hatte, tatsächlich auch so ein bisschen mit Drogen, Alkoholvergangenheit, also die hat öfter mal Cannabis konsumiert, hat auch viele wechselnde Partner gehabt und auch mit denen halt Gewalterfahrungen erlebt. Und es war dann so, als sie, muss man leider auch sagen, ungewollt schwanger geworden ist, musste sie die Medikamente absetzen, denn das kommt nachher auch noch bei der Behandlung. Es gibt halt Medikamente, die man während einer Schwangerschaft oder auch während des Stillens nicht einnehmen darf, weil das einfach toxische Wirkungen im Körper hat und dadurch, dass man sich ja quasi einen Kreislauf mit dem Baby teilt, kriegt das Kind natürlich auch alles ab, was man selbst hat konsumiert. Und deswegen musste sie ihre Psychopharmaka, Antipsychotika eher gesagt, halt absetzen. Und dann ist es halt super schwierig, bei so einer schwangeren Frau das aufzufangen, was eigentlich das Medikament macht. Das heißt, mehr oder weniger war klar, dass sie vielleicht dass sie dann halt psychotisch wird nach dem Wochenbett. Und so war es dann halt auch. Und bei ihr ist das, also die ersten zwei Tage waren total gut und dann ist das erst aufgetreten und sie wurde dann auch aus dem Normalkrankenhaus zu uns in die Psychiatrie verlegt. Das war halt eine geschützte Station und halt ohne Baby. Also du kannst ein Baby halt nicht in eine Psychiatrie mitnehmen, beziehungsweise nicht in eine geschlossene beziehungsweise geschützte Station, wo halt auch andere akute Patienten sind. Und dadurch, dass die Frau nicht nur für das Kind eine Gefahr gewesen wäre, sondern halt auch für sich selbst, durfte das Baby natürlich nicht mit. Also es kann nicht mitbehandelt werden und dafür sind wir in der Regel auch nicht ausgebildet. Das heißt, sie hat entbunden, zwei Tage danach hat sie psychotische Symptomatik gezeigt und musste dann ohne das Kind in die Psychiatrie und wurde da tatsächlich auch fixiert, bis sie dann halt eben wieder ruhiger war. Und sie hatte halt eigentlich das Erleben, dass sie dachte, dass sie halt noch schwanger wäre. Also sie dachte zum einen, sie wäre vergewaltigt worden und wäre dadurch halt schwanger geworden. Und anscheinend hat ihr Gehirn nicht verarbeitet, dass sie das Kind schon auf die Welt gebracht hat, weil sie halt immer noch dachte, sie wäre schwanger. Und natürlich hat man nach einer Geburt auch noch so ein bisschen einen Bauch und der Körper verändert sich ja auch und so. Und das hat sie halt alles bei sich wahrgenommen. Sie meinte, ja, aber ich habe doch einen Bauch, so da ist das Kind noch drin und ich habe das noch nicht geboren, ich kann mich daran nicht erinnern, das ist nicht passiert. Und dadurch war sie natürlich total akut, weil wenn man sich vorstellt, dass man glaubt, vergewaltigt worden zu sein, dass daraus ein Kind entstanden ist und dass das Kind noch in einem ist und alle anderen glauben einem nicht, war sie natürlich sehr verzweifelt, aber darüber halt auch einfach aggressiv, also weil sie dachte, wir würden sie alle verarschen, auf gut Deutsch gesagt. Genau, das war so die erste Erfahrung, die ich gemacht habe.
Ich finde das total krass. Also es tut mir auch wirklich für die betroffene Person wirklich unfassbar leid, weil man kann sich einfach als Nicht-Betroffener vorstellen, wie das ist, zu glauben, man sei noch schwanger und man sei schwanger, die durch eine Vergewaltigung entstanden ist. Und die ganzen Leute um dich herum glauben dir das nicht. Das ist ja auch, es ist wirklich für Nicht-Betroffene, ist, glaube ich, dieses Gefühl und dieser Gedankengang, diese Angst ist, glaube ich, nicht nachvollziehbar. Und es ist, glaube ich, wirklich die Hölle auf Erden. Furchtbar.
Ja,
was ich mich gerade gefragt habe, weil du hast ja auch gesagt, dass man das Kind natürlich nicht mit in die Psychiatrie nehmen kann. Mhm. Deswegen habe ich mal gerade direkt geguckt, weil die Frage habe ich mir jetzt auch gerade eben erst gestellt, ob es denn halt so Mutter-Kind-Einrichtungen gibt, gerade für speziell Wochenbett-Depression oder Psychose. Also es gibt Mutter-Kind-Stationen oder auch Kliniken, auch Vater- und Kind-Stationen, das gibt es auch. Aber bei Wochenbett, das also habe ich mich jetzt gerade.
Ja, also ich habe nachher bei der Behandlung, sage ich auch was dazu, es gibt Kliniken, die sich auf Mütter mit Kindern mit Wochenbettdepressionen fokussiert haben. Allerdings habe ich das nicht für Wochenbettpsychosen gefunden.
Okay. Wobei ich mir das allerdings sehr schwierig vorstelle, wenn die Mutter psychotisch ist. Es kommt natürlich immer drauf an, inwiefern genau, worauf bezieht sich halt die Psychose, wie oder was wird wahnhaft eingebunden, ob es sinnvoll ist, das Kind dort zu haben, dass das Kind da ist. Dass das wahrscheinlich eher Sinn macht, wenn das Kind wirklich dann beim Kindsvater ist oder irgendwie bei der Großmutter oder bei sonst irgendwem, weil ich, es hört sich so böse an, aber das ist ja einfach so, die Mutter ist ja einfach in dem Moment krank und die ist einfach nicht in der Lage, für das Kind fürsorglich da zu sein.
Genau, ja, die ist nicht, also die Mutter ist nicht in der Lage, für das Kind fürsorglich da zu sein, weil sie sich selbst gar nicht versorgen kann.
Eben. Und im schlimmsten Fall weiß man eventuell auch nicht, ob sie. Wie bitte?
Das muss dann halt erstmal stabilisiert werden, dass sie wieder in die Lage versetzt wird, dass sie sich auch, also dass sie sich um sich selbst sorgen kann und dann halt eben auch noch für ein Kind sorgen kann.
Ja. Weißt du denn noch damals, als die Patientin das erste Mal da war wegen der Wochenbettpsychose, wie lange war die bei euch?
Boah, die war lange bei uns tatsächlich. Also ich weiß nicht mehr genau, wie lang es war, aber ich würde sagen, es waren auf jeden Fall 8 Wochen. Und es war auch so, dass sie dann, also die Mutter, also ihre Mutter, die Oma des Babys, hatte dann auf das Kind aufgepasst und durfte das auch. Und ich meine, dass es so eine Regelung gab, weiß ich jetzt aber nicht, ob das dann zum Beispiel richterlich angeordnet wird oder ob wir oder unsere Ärzte das einfach so entschieden haben. Sie durfte 2 Stunden am Tag Zeit mit dem Kind verbringen, also mit dem Baby, solange sie stabil genug dazu ist und unter Aufsicht von halt Pflegepersonal. Und dann war es halt so, dass die Oma tatsächlich auch mit dem Baby auf Station gekommen ist oder wir hatten halt so einen Aufenthaltsbereich vor der geschützten Station, dass sie dann quasi raus durfte und dann war immer einer von uns halt auch mit dabei und halt die Oma und dann durfte sie das Baby natürlich halt auch halten, die durfte das wickeln und alles, weil es halt schon auch gerade für das Kind wichtig ist, ja, gerade in der Anfangszeit halt irgendwie eine Bindung aufzubauen, ne? Genau, was vielleicht, also ich kenne sie ja jetzt quasi dann auch nochmal später, weil sie mit dem zweiten Kind schwanger war und tatsächlich ist es so, dass das erste Kind in eine Pflegefamilie gekommen ist, weil sie sich halt nicht um das Kind kümmern konnte. Also sie hatte nach Entlassung immer wieder psychotische Episoden, sodass dann halt einfach das Jugendamt, glaube ich, halt eben eingesprungen ist und gesagt hat, nee, das ist kein Lebensraum für das Kind, das kann sich so nicht entwickeln und das muss von ihr quasi weg und dann ist es halt in eine Pflegefamilie gekommen. Die sieht das Kind, glaube ich, jetzt alle 2 Wochen und die haben quasi auch eine ganz gute Beziehung zueinander, aber sie meinte halt selber in ihrem letzten Aufenthalt, dass es halt kein Mutter-Kind-Beziehung ist, sondern halt eher vielleicht wie so bei Nichte und Tante oder so.
Na, krass. Okay.
Ja, war schon traurig. Das hat mir auch sehr leid getan, vor allem, dass sie dann halt nach der Geburt des zweiten Kindes dann wieder eine Psychose ja auch entwickelt hat. Und ja, keine Ahnung, ich meine, du kannst ja so, also es ist ja ethisch gesehen, kannst du ja auch nicht sagen, ich meine, da wären wir in der Nazi-Zeit, wenn du halt sagen würdest, so ja, jemand, der halt psychotisch, schizophren ist, der darf keine Kinder kriegen, der darf sich nicht weiter fortpflanzen, so das kannst du ja jemandem irgendwie nicht verwehren. Allerdings denke ich halt so, okay, wenn ich schon mal diese Erfahrung gemacht habe, dass ich nach der Geburt eine Psychose bekomme, ich glaube, ich persönlich würde halt sagen, ich glaube, ich möchte kein Kind mehr haben, weil ich einfach für mich selber, für meine Familie, für das Kind Angst hätte, dass ich bei der zweiten Geburt wieder eine Wochenbettpsychose bekomme.
Es ist vor allem, ist das ja vorhersehbar, wenn du halt deine Medikamente absetzen musst und du weißt, du funktionierst nur mit den Medikamenten zum aktuellen Zeitpunkt. Also es ist ja im Prinzip dann nur eine Frage der Zeit, dass deine psychotischen Symptome wieder präsent sind. Ja, ich hoffe, dass man vielleicht irgendwann mal halt so weit ist, dass man, ich weiß nicht, ob wieder der Forschungsstand ist, ob da geforscht wird, dass halt Frauen auch ihrem Kinderwunsch nachgehen können, auch mit einer Schizophrenie, auch mit einer Psychose, und dass es da was gibt, wo man Medikamente einnehmen kann und auch schwanger sein kann. Weil ich finde es schon traurig, dass man, weil man in Anführungsstrichen nur eine Schizophrenie hat, dann irgendwie seinen Wunsch nach Kindern nicht nachgehen darf oder kann.
Ja, das stimmt. Ich habe auch noch, also jetzt ihre zweite Wochenbettpsychose war eigentlich genauso ähnlich, also mit dem gleichen Erleben eigentlich. Ich habe aber noch eine andere Frau kennengelernt, die war, was heißt relativ jung, also die war halt irgendwie so Mitte 20, glaube ich. Die hatte war dann ein Jahr lang schon verheiratet mit ihrem Mann. Die waren so ein ganz, ganz süßes Pärchen. Und ich arbeite ja jetzt noch auf einer offenen Station und sie wurde von der Geschützten zu uns verlegt. Das heißt, ich habe sie nicht akut mitbekommen, sondern halt schon stabilisierter. Aber auch sie hatte immer wieder das Erleben, vor allem tatsächlich abends und im Schlaf hat sie das irgendwie immer sehr häufig wieder durchlebt. Die hat einfach immer wieder erlebt, diesen Moment, wo die Fruchtblase platzt und sie dann ins Krankenhaus kommt. Die Geburt selber nicht, aber die hat einfach jeden Abend quasi um die gleiche Uhrzeit, hatte die halt wirklich, die war dann wirklich überzeugt davon, also wahnhaft überzeugt, dass sie noch schwanger ist, dass gerade die Fruchtblase geplatzt ist. Die meinte auch, sie spürt, wie das Wasser oder wie man das dann nennt, quasi die Beine runterläuft. Die hat da auch eine Pfütze gesehen, wo keine Pfütze war. Die hat Schmerzen bekommen, also so Wehen halt, ne? Die hat das wirklich wieder erlebt. Und sie meinte einfach, also die war dann auch immer total verzweifelt, meinte, ja, warum sehen Sie das denn nicht so, ich brauche Hilfe, so mein Kind kommt gleich. Die war dann wirklich immer verzweifelt und halt im Traum hat sie das auch immer wieder gehabt. Und deswegen war die halt einfach noch bei uns, weil das halt immer noch so eine Restsymptomatik ist. Also man nennt das dann auch zum Beispiel Postpsychose, dass einfach noch ein bisschen was vorhanden ist und vor allem halt so negative Gefühle oder Antriebslosigkeit und sowas, das war halt alles noch bei ihr da. Und zusätzlich war es dann halt auch so, dass ihr Mann, der hat halt viel mit uns auch gesprochen, weil bei dem war das nämlich der Fall, wie ich das eben schon mal so angeschnitten habe, der war schon ewig mit dieser Frau zusammen. Die waren zwar erst ein Jahr verheiratet, aber die kannten sich vorher schon 9 Jahre und waren 7 Jahre in der Beziehung. Und es war alles super. Es gab nie ein Anzeichen von Psychose, Depression, Sonstiges. Es war alles quasi so eine Bilderbuchbeziehung, hat er mal gesagt. Die haben sich auf das Kind gefreut, das Kind kam, es war erst alles gut. Und dann ist die halt nachts wirklich ausgerastet sozusagen. Also die war aggressiv, psychotisch, hat sich verfolgt gefühlt und so, weil sie Angst hatte, dass das Kind aus dem Bauch geschnitten wird. Und dann ist sie halt eben auf die geschützte Station gekommen und zu uns dann eben so gut. Und er meinte einfach, dass er gar nicht weiß, was er gerade halt machen soll, weil er erstens gerade Vater geworden ist und quasi alleine da steht mit einem Neugeborenen. Er meint so, ich kann das Kind ja nicht stillen. Das heißt, ne, er muss dann halt mit Nahrung eben füttern, also Fertigmilch. Seine Eltern haben ihn irgendwie unterstützt. Ihre Familie hat super weit weg gewohnt. Und dann musste er quasi noch in dieser Situation schauen, wie er die Frau jetzt irgendwie halt in die Psychiatrie bekommt. macht sich Sorgen um sie, muss sich um das Kind kümmern. Und er meinte halt, er erkennt seine Frau nicht mehr wieder. So, er meinte, ich kenne die 9 Jahre, aber das ist nicht meine Frau gerade. Und der hatte natürlich Angst, dass das so bleibt oder dass das halt nochmal auftritt. Und der hat mir so unfassbar leid getan. Also ich hatte wirklich Mitleid, weil du hast eben angesehen, wie er unter dieser Situation einfach leidet. Das hat mich so mitgenommen damals. Ich glaube, das ist eine der Situationen, die mich insgesamt, glaube ich, emotional am meisten getroffen haben.
Das ist auch echt heftig. Weißt du denn, wie das ausgegangen ist? War die Frau denn, nachdem die beispielsweise eingestellt worden ist, wie war die da?
Also genau weiß ich es nicht. Ich weiß noch, also sie wollte stillen oder sie hat quasi auch gestillt. Deswegen hat sie halt keine Medikamente bekommen. Also es war auch so, dadurch, dass wir eine offene Station waren, durfte der Vater dann halt auch, das waren so 2 Stunden, kam dann meistens abends mit dem Kind halt vorbei. Und sie hatte so eine Milchpumpe und hat halt die Milch abgepumpt. Und damit hatte er dann halt auch gefüttert, also wenn er das von ihr mitbekommen hat und wenn er mit dem Kind da war, dann konnte das Kind halt auch an der Brust trinken. Aber dadurch, dass sie sich für das Stillen entschieden hat, konnte sie halt weder ein Antidepressivum noch ein Antipsychotikum bekommen. Das heißt, sie konnte nicht behandelt werden. Und für sie war halt wichtig, also sie meinte so, nein, ich möchte auf jeden Fall stillen, weil sie halt Angst hatte, dass sonst die Mutter-Kind-Bindung irgendwie nicht so gut ist. Und ich habe ja einen Stellenanteil, der sehr gering ist und war dann irgendwie auch noch im Urlaub. Ich habe nur noch mitbekommen, dass dann in der Diskussion war, ihr doch ans Herz zu legen, halt sich medikamentös behandeln zu lassen, weil das natürlich bei Schizophrenie brauchst du das einfach, das ist essentiell. Und ich meine, dass sie sich dann noch dafür entschieden hatte, das dann doch zu probieren, weil ihre Gesundheit dann natürlich halt irgendwann auch einfach mal erste Priorität hat und es ja schon Alternativen für das Kind gibt. Und als ich dann aus dem Urlaub zurückkam, also ich glaube, ich hatte dann irgendwie nach 5 Wochen oder so kam ich, glaube ich, wieder, da war sie zumindest nicht mehr auf Station. Ich hatte dann auch gefragt, so ja, wurde die wieder auf geschützt verlegt oder wurde sie entlassen? Und mir wurde gesagt, dass sie halt entlassen wurde. Und ja, also ich weiß es nicht genau, aber sie wurde entlassen. Es scheint, sie hat sich dann fürs Medikament vielleicht entschieden und da ist darauf gut angesprungen, sodass sie dann stabil genug war. Und ich habe sie auch jetzt in der ganzen Zeit nicht mehr wieder gesehen und auch nicht gehört, dass sie auf einer anderen Station oder so war.
Okay. Also da würde mich wirklich, also das sind auch so Geschichten, wo ich wirklich gerne irgendwie Kontakt halt zu den Patienten nochmal aufnehmen wollen würde und fragen würde, wie geht's ihnen, wie ist der Stand der Dinge? Weil, also, wenn man sich auch wirklich wünscht, dass sich wirklich alles zum Guten gewendet hat und dass es den Leuten auch wirklich gut geht.
Ja. Aber du hast gar keine Erfahrung damit gemacht?
Nee, gar nicht. Gar nicht.
Ich glaube, also ich meine, es ist ja auch relativ selten. Zum Glück. Ich glaube halt aber auch, dass es das, also gerade bei der Wochenbettdepression, ich meine, ich habe jetzt nur Beispiele von der Wochenbettpsychose berichten können. Ich glaube aber, dass bei der Wochenbettdepression das doch viel mehr Mütter betrifft, als bekannt ist sozusagen, weil ich glaube, dass es halt echt ein schwieriges Thema ist. Ich glaube, dass die Mütter sich das halt selbst nicht eingestehen wollen, weil halt häufig die Kognition, also so die die Denkweise damit verbunden ist, dass man halt eine schlechte Mutter wäre. Und ich glaube, deswegen erzählen das halt viele nicht. Und wie man auch bei dem Fallbeispiel gesehen hat, was ja eben auf wahren Begebenheiten beruht, ist halt meistens die Reaktion vom Umfeld auch so völliges Unverständnis. Also nur so, ja, aber was, also nach dem Motto so, ja, was willst du denn? So, du bist gesund, das Kind ist gesund, so, es gibt keinen Grund für dich, depressiv zu sein. Mhm. Und ich glaube, dass es daher halt schwierig ist, das erstens auszusprechen und zweitens, dass es dann halt auch angenommen und ernst genommen wird.
Ja. Ich glaube auch, wirklich, dass halt auch viele wirklich gar nicht die Hilfe suchen. Und dass viele sich auch, also zumindest nicht viele, aber zumindest einen Teil, sich da irgendwie alleine wieder rauskämpfen. Dass es aber wahrscheinlich ein Monate- bis jahrelanger Prozess ist.
Mhm.
Ja.
Ja, ich hatte auch mir so eine Kurzdoku auf YouTube angeschaut, von einem Schweizer Pärchen war das. Und die hatten es halt auch so erzählt, dass die Frau ja da eine Wochenbettdepression hatte. Die hat sich auch stationär behandeln lassen mit dem Kind gemeinsam. Und als sie aber quasi wieder stabilisiert war und wieder im Alltag angekommen war, alles bewältigen konnte, sich auch gut gefühlt hat, war es quasi so, dass dann ihr Mann in eine depressive Episode verfallen ist, weil der natürlich halt, so der hat das alles mitbekommen, der hat versucht, so viel Arbeit wie möglich abzunehmen, ist selbst noch arbeiten gegangen. Und das ist natürlich auch belastend, wenn du halt siehst, wie deine Frau leidet, dass sie vielleicht Suizidgedanken hat. Du machst dir Sorgen darum, wie ist die Beziehung zwischen dem Kind und der Mutter. Dann sind die in der Klinik, du hast keinen Kontakt zu deinem Kind. Und dann war es halt so, als er dann quasi Raum für sich hatte. Also das heißt, dass die Frau stabil genug war, ist er halt depressiv erkrankt. Und das verdeutlicht vielleicht nochmal, betrifft nicht nur die Mütter, natürlich vorrangig, aber halt auch die Väter können genauso gut auch von einer postnatalen Depression betroffen sein, auch wenn sie selbst nicht entbunden haben.
Ja, und natürlich fragt man sich auch immer, warum, weshalb, wieso entsteht das Ganze? Ja, und ja, wie gesagt, wie und vor allem auch, wieso halt so eine Wochenbettdepression oder auch Psychose entsteht, ist, wie ich halt ganz am Anfang auch schon gesagt hatte, nicht klar. Man geht, wie gesagt, davon aus, dass es eher nicht diese eine Ursache gibt. Vielmehr tragen verschiedene Umstände zur Entstehung der Erkrankung bei. Darunter fallen dann halt zum Beispiel einmal die hormonellen Veränderungen, die durch die Schwangerschaft entstehen. Und auch durch die Geburt oder auch genetische Ursachen. Aber auch äußere Umstände und das Lebensumfeld der Erkrankten können auch durchaus einen Einfluss haben. Und darüber hinaus gibt es auch einige Umstände, die die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten einer Wochenbettdepression erhöhen. Und solche Umstände werden natürlich dann auch Risikofaktoren genannt. Und das sind unter anderem, ist das zum Beispiel einmal eine fehlende Unterstützung durch Angehörige, häusliche Gewalt, was ja Annika eben auch schon von der einen Patientin von sich erzählt hatte, körperlicher oder seelischer Missbrauch, dann bereits bestehende, vorhergehende Depressionen, sowie Angststörungen auch in der Schwangerschaft, oder auch belastende Lebensereignisse, was Annika auch eben angeschnitten hatte, kurz wie zum Beispiel entweder Konflikte in der Partnerschaft, finanzielle Krise, Wohnungsverlust, Jobverlust, generell einfach wirklich belastende Umstände. Und ja, das könnten zum Beispiel Faktoren sein, die das begünstigen könnten. Aber ich kann euch jetzt leider keine Antwort geben, die wir uns wahrscheinlich alle wünschen, dass man herausgefunden hat, das und das ist der auslösende Faktor, weshalb das und das entsteht, weshalb diese Wochenbettdepression ausbricht. Das kann ich euch leider nicht erklären, denn das ist halt bis heute leider ungeklärt.
Also dann kommen wir einmal zur Behandlung und ich will das auch gar nicht künstlich in die Länge ziehen, denn eigentlich ist die Behandlung genauso wie bei einer Depression halt auch. Also das wird erstmal als gleich sozusagen anerkannt von der Behandlung. Das heißt, es ist auch so, dass hier medikamentös gearbeitet wird, nämlich mit Antidepressiva und mit psychotherapeutischer Begleitung dann auch noch. Denn ein Hindernis bei der medikamentösen Therapie ist ja, dass die Medikamente in die Muttermilch abgegeben werden können und dass daher dann nicht alle Wirkstoffe dafür geeignet sind, wenn die Mutter stillt. Das heißt, man muss versuchen, das psychotherapeutisch halt aufzufangen. Und da haben sich zwei Therapierichtungen eigentlich als geeignet herauskristallisiert. Das ist einmal die kognitive Verhaltenstherapie. Das hatten wir ja auch schon mal, aber noch mal ganz kurz. Es geht halt dabei darum, die Gedanken und die Erwartungen einen direkten Einfluss auf unsere Gefühle und auch auf unser Verhalten haben. Und diese Gedanken und Erwartungen an einen selbst, an sich als Mutter, an sich als Partnerin, Ehefrau, die müssen dann halt eben identifiziert werden und auch neu bewertet werden. Und vielleicht dann auch, dass derjenige oder die Frau dann eher dazu befähigt wird, diese Mutterrolle halt ausfüllen zu können, aber auch ihre eigenen Bedürfnisse im Blick hat und diese halt auch befriedigt. Und das wird fokussiert in der kognitiven Verhaltenstherapie bei der Wochenbettdepression gemacht. Dann gibt es noch die interpersonelle Therapie. Und dabei werden die konkreten Lebensumstände der Frau in den Fokus gesetzt. Dabei werden dann Konflikte, die zur Depression beigetragen haben, bearbeitet, also wirklich zwischenmenschliche Konflikte. Hier wird eher davon ausgegangen, dass es halt irgendwie Konflikte mit dem Partner, mit anderen Bezugspersonen oder so gibt. Und diese werden eben bearbeitet. Aber auch sowas wie Rollenverschiebungen, wie beispielsweise der Übergang von der Berufstätigkeit zur Mutterrolle, können in der Therapie thematisiert werden und werden auch sehr häufig thematisiert, weil es ist ja nicht nur so, dass man dann jetzt Mutter ist und für ein Kind halt noch sorgen muss, sondern man übt auch in der Zeit halt seinen Job einfach nicht aus. Und es gibt einfach Personen, die sich halt sehr stark über ihren Job und ihre Jobrolle, sage ich mal, halt identifizieren. Und wenn das ganz plötzlich quasi wegfällt und man dann halt noch Mutter ist, dann ist das halt einfach schwierig zu verkraften. Und in der interpersonellen Therapie wird dann eben alles bearbeitet, was mit anderen Personen beziehungsweise sozialen Kontakten zu tun hat. Genau, so viel war es jetzt erstmal zu der Psychotherapie. Ich habe euch ja zwei Verfahren vorgestellt. Allerdings möchte ich noch erwähnen, dass es halt nicht nur die Einzeltherapie gibt, sondern dass vor allem auch Gruppensettings hier sehr viel Sinn ergeben, um einfach einen Austausch zwischen den Müttern zu schaffen, mit ihren Sorgen, mit ihren Belastungen, mit ihren Denkweisen und dass die sich einfach austauschen und sich halt auch gegenseitig unterstützen können durch ihre Erzählungen. Das ist ganz, ganz viel wert. Außerdem ist es dann auch noch so, dass es auch Psychotherapieverfahren gibt oder Psychotherapien, wo auch der Fokus darauf gelegt wird, dass eben die Eltern-Kind-Beziehung gestärkt wird. Weil vor allem bei Müttern mit einer postpartalen Depression ist es auch so, entweder hängen die total stark an ihrem Kind und können das niemand anderem abgeben, oder sie empfinden dem Kind gegenüber quasi nichts. Also sie wissen, das ist deren Kind und sie wissen auch, sie müssen sich um das Kind kümmern und sie tun das auch, aber das Gefühl ist halt einfach nicht da. Und da wird dann eben in der Psychotherapie an der Bindung zu dem Kind halt auch gearbeitet, was vor allem tatsächlich auch für den Säugling einfach super, super schwer ist, weil vielleicht kennt der ein oder andere diese Experimente, von denen man schon mal gehört hat, auch zu Nazi-Zeiten, wo die Neugeborenen einfach nur versorgt wurden. Also die haben die Windel gewechselt bekommen, die haben Essen bekommen, die haben Trinken bekommen, die haben geschlafen, aber sie hatten keine Interaktion. Also es wurden nicht die angelächelt, die wurden nicht gestreichelt, die wurden nicht in den Arm genommen. Und tatsächlich sind ja dann dabei halt Säuglinge einfach gestorben, was halt einfach zeigt, da ist eine Bindung einfach essentiell wichtig, damit das Kind überleben kann und sich auch gut entwickeln kann. Und deswegen ist das auch ein Therapieziel. Dann gibt es noch ein weiteres Therapieziel, beziehungsweise es liegt eigentlich außerhalb des therapeutischen Settings, und zwar, dass eine Entlastung für die Mutter geschaffen wird. Vor allem eben durch den Vater oder eben auch andere Bezugspersonen. Diese sollen dann halt auch in diese neue Rolle, sag ich mal, einbezogen werden und dadurch die Frau entlasten, damit sie sich auch um sich selbst kümmern kann. Es gibt aber auch stationäre Behandlungen, die nennen sich Rooming In. Also das heißt, dass das Kind mitgenommen werden darf auf Station Und das dient auch vor allem der Bindung zwischen Mutter und Kind als zentrales Element. Dazu gibt es eben Psychiatrien, das sind allerdings offene Stationen mit Mutter-Kind-Stationen. Das heißt, die Mutter muss schon relativ gefestigt sein, damit sie quasi auch Therapie machen kann. Und das Kind bleibt dann beispielsweise beim Pflegepersonal. Es wird aber auch mit dem Kind gemeinsam Therapie gemacht, um eben die Interaktion und die Bindung zu stärken. Und eine solche Klinik gibt es beispielsweise in Würzburg. Und dabei handelt es sich dann um eine Frauenklinik, wo eben nur Mütter mit postpartaler Depression behandelt werden. Außerdem gibt es auch noch das Uniklinikum in Hamburg, was sowas anbietet, oder auch die LWL-Klinik Herten in Nordrhein-Westfalen. Und tatsächlich ist das auch die einzige Klinik in Nordrhein-Westfalen, die so ein Konzept anbietet. Es kann aber auch manchmal sein, dass die Mütter eben noch nicht stabil genug sind und dann werden sie halt eben quasi alleine, also ohne das Kind, psychiatrisch behandelt. Und ja, wie sieht dann sowas quasi aus auf Station, wo dann dieses Rooming-In vorhanden ist? Also das zentrale Element oder was quasi die Pflege übernimmt und auch die PsychotherapeutInnen ist quasi die Bemutterung der Mutter. Also so wird es auf den Internetseiten immer genannt. Ich fand das, als ich das erste Mal gelesen habe, irgendwie ein bisschen schwierig, aber man kann es natürlich total nachvollziehen. Also hier wird quasi sich um die Mutter gesorgt, das heißt, die Mutter wird bemuttert. Zusätzlich gibt es aber auch noch körperliche Beziehungstherapien, also wo dann zum Beispiel so Massagen mit dem Kind gemacht werden, wo man mit dem Kind spielt, wo man gezielt Gestik und Mimik einsetzt, wo man ganz ja intensiv mit dem Kind kuschelt, dass man das halt auch bewusst wahrnehmen kann und quasi auch lernt, okay, das Kind reagiert auf mich, das Kind beruhigt sich durch mich, also auch so eine Selbstwirksamkeit, die man dann als Mutter einfach erfährt. Und ja, so können eben zwei große Gruppen von Müttern nach einem Wochenbett unterschieden werden. Sind eben einmal die, die emotional dem Kind nicht so nahe sind. Die beschreiben dann wohl häufig, dass so eine Wolke sich zwar quasi zwischen dem Kind und der Mutter befindet. Da werden dann häufig diese Körperbeziehungstherapien eingesetzt. Und dann gibt's halt noch die Mütter, die halt eben ihr Kind ganz nah bei sich haben wollen. Und da wird dann halt schon eher darauf geschaut, dass man nicht nur die Mutterrolle fokussiert, sondern dass man halt auch den Fokus wieder auf sich als Mutter eben legt und halt so nach dem Motto, wenn ich eine glückliche wenn ich eine glückliche Frau bin, dann kann ich auch eine gute Mutter sein. So, also erstmal muss es mir selbst gut gehen, damit ich mich um jemand anderen, nämlich um das Kind, kümmern kann. Und dabei lernen die Frauen dann eben halt loszulassen und vor allem auch Verantwortung abzugeben und sich Zeit für sich selbst zu nehmen. Genau, dann haben wir auch immer noch so den Punkt, was sind quasi Folgen dieser Erkrankung? Und das Ganze habe ich jetzt so ein bisschen aufgeteilt in einmal Folgen für die Mutter, für die Frau selbst, aber auch Folgen für das Kind. Und eine Folge ist halt, die einhergeht mit der postpartalen Depression, dass die Mütter sich selbst die Schuld geben, wobei nicht die Mütter schuld daran sind, dass sie erkrankt sind, sondern die Erkrankung ist halt einfach schuld. Aber wir Menschen tendieren generell immer dazu, die Schuld bei uns selbst zu suchen, außer man hat eine antisoziale Persönlichkeitsstörung oder eine narzisstische, dann ist das eher nicht so, dann sind immer die anderen schuld. Die Mütter fühlen sich halt abgeschnitten von der Umwelt und von ihren eigenen Gefühlen. Dadurch, dass sie häufig auf Unverständnis durch das soziale Umfeld stoßen, verlieren sie tatsächlich auch einige Bezugspersonen, also zum Beispiel Freunde oder auch Familienmitglieder distanzieren sich von diesen Müttern, was natürlich unfassbar schwer ist. In manchen Fällen kann es sogar auch sein, dass früher oder später sich der Lebenspartner oder die Lebenspartnerin trennen, weil sie dafür einfach kein Verständnis aufbringen können und einfach auch zu sehr unter der Situation selbst leiden. Und das hat dann eben auch für die Frauen eigentlich wiederum die Folge, dass sie das als persönliches Versagen halt ansehen. Also wieder, ich bin schuld, ich habe versagt, ich bin keine gute Mutter, ich bin keine gute Frau, ich bin keine gute Tochter und so weiter. Also immer diese Schuldzuweisungen sind hier sehr zentral. Und die Betroffenen haben vor allem diese negativen Gefühle sich selbst gegenüber, aber nicht dem Kind gegenüber oder auch nicht den anderen Menschen, weshalb sie sich halt trotzdem immer sehr fürsorglich um die Kinder kümmern. Also man hat vielleicht so den Eindruck, okay, die würden sich dann nicht um das Kind kümmern, wenn sie ja so depressiv sind, aber doch, das tun sie. Es ist nur unfassbar anstrengend für sie und wie im Fallbeispiel beschrieben, halt immer wieder ein Kampf für sie. Was auch noch eine Folge ist, dadurch, dass man dann eben so eine Depression im Wochenbett entwickelt hat. Wenn man einmal eine Depression entwickelt hat, dann kann halt immer wieder ein Rezidiv auftauchen. Das heißt, die depressive Episode kann immer wieder auftreten und als allgemeine quasi Depression im Laufe des Lebens nochmals auftreten. Und das ist natürlich auch schwer zu akzeptieren und schwer damit umzugehen. Folgen fürs Kind sind so, dass, also man kann zum Beispiel sagen, dass eine postpartale Depression im Durchschnitt wohl 7 Monate dauert. Und die Prognose ist hinsichtlich der Krankheitsdauer und des Wiedererkrankungsrisikos günstiger als bei allen anderen Formen der Depression. Allerdings sind diese 7 Monate halt auch 7 Monate, die Mutter-Kind-Bindung stören können. Sie müssen es nicht, aber sie können es sehr stark. Und dadurch kann es zu Verhaltensstörungen, aber auch vor allem Störungen der emotionalen und kognitiven Entwicklung des Kindes kommen. Ebenso können Stillschwierigkeiten auftreten und es kann halt auch sein, dass das Kind selbst an einer Depression im Laufe des Lebens erkrankt. Das Risiko ist halt einfach höher dafür. Und es gibt eine Studie, die durchgeführt wurde von der University of Oxford. Und da wurden 9000 Teilnehmerinnen die Daten von denen ausgewertet. Und da hat sich gezeigt, dass insgesamt 970 Frauen an einer postpartalen Depression erkrankt sind, also von diesen 9000. Und diese wurden dann mehrere Jahre mit ihrem Kind nachbetreut. Und das Ergebnis dieser Studie war, dass bei Betroffenen ein etwa doppelt so hohes Risiko für Verhaltensauffälligkeiten bei den Kindern im Alter von 3,5 Jahren vorlagen, wenn die Dauer der Depression, also der Wochenbettdepression, nicht über 7 Monate hinausging. Eine deutliche Entwicklungsstörung zeigte sich allerdings bei den Kindern, wo halt die Depression sich chronisch entwickelt hat und länger als 8 Monate angedauert hat bei den Müttern. Im Vergleich mit Kindern von Müttern ohne Wochenbettdepression hatten sie ein 4,8-faches höheres Risiko für Verhaltensauffälligkeiten im Kindergartenalter und ein fast 3-fach höheres Risiko für schlechte schulische Leistungen sowie ein 7,4-fach höheres Risiko für die Entwicklung einer Depression im Alter von mindestens halt 18 Jahren. Und auf der emotionalen Ebene ist es nochmal so, dass diese Kinder halt sehr stark, vor allem im Kindesalter, unter Trennungs- und Verlustängsten leiden. Und an dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, das ist natürlich alles irgendwie sehr erdrückend, die ganzen Folgen, die ich jetzt gerade aufgelistet habe. Es gibt sehr gute Hilfsangebote für Betroffene. Zum Beispiel gibt es auf der Seite der Stiftung der Deutschen Depressionshilfe sehr gute Informationen. Teilweise habe ich mich diesen auch bedient. Die sind einmal aufgeteilt in Informationen für Betroffene, aber auch Informationen für Angehörige. Und es gibt auch ein Diskussionsforum, wo man sich halt direkt im Chat quasi mit anderen Betroffenen austauschen kann. Und es gibt noch den Verein Licht und Schatten e.V. und der bietet Unterstützungsangebote zur Selbsthilfe an und auch Selbsthilfegruppen tatsächlich. Und das habe ich ja eben schon mal gesagt, es ist halt wichtig, dass man sich austauscht und das wäre dann auf jeden Fall ein Ort, an dem man das sehr gut kann und das verlinken wir euch auch in den Shownotes und auch später auf Instagram. Ja, finde ich aber passend. Also ich meine, das muss ja auch nicht immer motivierend oder genau, so sein. Das kann ja auch total entlastend für jemanden sein, wenn du halt einfach hörst, ja, es ist einfach schwer. Es ist schwer, aber ich komme damit irgendwie zurecht.
Und damit sind wir an das Ende unserer Folge angekommen. Ihr dürft uns immer gerne Feedback geben, Kritik dalassen, konstruktive Kritik. Ihr könnt das direkt per E-Mail machen. Ihr könnt das auch über Instagram machen, wie euch gerade lieb ist. Und zu jeder oder zu jedem Abschluss jeder Folge bringen wir immer ein Zitat mit. Das habe diesmal ich mitgebracht. Und das lautet: Haben wir erstmal eine Aufgabe erfüllt, wird uns schon die nächste gestellt.
Zitat Ende.